Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
Hier sind Jörg Thaddäus und Katharina Theule und wir reisen heute Richtung Osten. Hallo lieber Jörg.
Hallo liebe Katharina, guten Tag.
Ich reise erstmal Richtung Osten, weil ich einmal Richtung Berlin, wo du sitzt, reise und zu der Frau, die heute bei uns zu Gast ist, die auch in Berlin sitzt, die aber aus einem Land kommt. Jörg, warst du schon mal in Armenien?
Nein. Ich war noch nie in Armenien, ich habe mir aber von einem Boxer aus Armenien, nämlich von Arthur Abraham, mal erklären lassen, dass Armenien das schönste Land der Welt ist. Außerdem hat er in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit als Künstler bekommen, weil er, obwohl er ja nun eigentlich Boxsportler ist, weil man ihm vorgeschlagen hat, er möge doch mal ein Bild malen. Und dann hat er den Berg Ararat gemalt in Armenien. Und deswegen konnte Arthur Abraham, den ich sehr mochte, was heißt mochte, das klingt so vergangen, wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Aber naja, er hat halt eben bei mir schwer Eindruck hinterlassen. Und er ist die armenischste Persönlichkeit, die ich kenne.
Also er hat Armenien auf deine To-See-Liste gesetzt, was man Länder, die man noch besuchen muss in der Welt.
Ja, also ich meine, alles, was jetzt im Einflussbereich von Russland liegt, ist natürlich im Moment nicht ganz so einfach. Und da denkt man jetzt nicht die ganze Zeit, genau, da müsste ich mal hin. Aber ich habe viele Freunde, die in die Nachbarschaft von Armenien, nämlich nach Georgien, schon gereist sind. Und es gibt einen Mann, den ich als leuchtendes Beispiel in allen Kochangelegenheiten sehe. Und der sagt zum Beispiel, Georgien ist das Maß aller Dinge. Und wenn dann Armenien nicht weit ist, dann kann es ja nicht so, ja, also, dann werden die sich ja untereinander beeinflussen. Also so wie Bayern und Baden-Württemberg. Das sind beides Bundesländer, in denen man hervorragend essen kann. Wenn Bayern jetzt direkt an Schleswig-Holstein grenzen würde, weiß ich nicht, ob das den Schleswig-Holstein noch immer weiterhelfen könnte. Aber so ist das, als wenn Leute Wert legen auf Essen und so. Was ich, naja, aber gut. Wir haben ja heute, Katharina, die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, die sich damit richtig gut auskennt.
Absolut, absolut. Und zwar ist es die Sarah Müller-Safarian, ist begeisterte Kochcast-Hörerin, ist in Armenien aufgewachsen, in Jerewan, in der Hauptstadt, ist vor 20 Jahren nach Berlin gezogen. Deswegen habe ich heute hier zwei Menschen in Berlin vor mir sitzen sozusagen. Und die Sarah ist heute zu Gast im Kochcast. Hallo, liebe Sarah.
Hallo, was für eine Ehre für mich.
Vielen Dank. Der Jörg macht erstmal seine Kohlensäureflasche auf.
Ja, genau. So eine leckere armenische Apfelschorle trinken.
Wunderbar. Sarah, kannst du das bestätigen, dass Armenien das schönste Land der Welt ist?
Ja, ich kann es. Auf jeden Fall. Herr Arthur Abraham hat absolut recht. Er ist wirklich ein begeisterter Armenier, der viel Werbung macht für Armenien. Auch nach seinem Sportkampf und sowas hat er oft die Flagge von Armenien hochgehoben, wobei er eigentlich für Deutschland geboxt hat, gekämpft hat.
Armenien ist ja tatsächlich ein recht kleines Land, also grenzt an Georgien, an die Türkei, Aserbaidschan, an den Iran, glaube ich auch, ne? Wie sieht es denn da aus? Ich habe Armenien wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt bisher. Wie ist es landschaftlich da? Wie ist Armenien?
Armenien ist ein wirklich kleines Land, aber hat eine reiche Kultur. Es ist ein Bergland, liegt 1500 Meter über Meeresspiegel und ist reich an Kultur. Was wirklich interessant ist, das älteste Land, was Christentum eingenommen hat, circa vor 1700 Jahren. Und das ist fantastisch, wenn man diese Reisen und diese kleine Klöster in unglaublich verlorenen, sag ich mal, Orten findet. Da findet man irgendwie Geschichte, sag ich mal, ja, Kulturgeschichte. Und dazu kommt auch, dass Armenien ist ein sehr gastfreundschaftliches Land. In der Antike hat man sogar einen Gott gehabt für Gäste, auch für Reisende. Also das ist, was mein Land so ausmacht. Die Menschen sind offen, sie sind sehr herzlich, freundschaftlich, freuen sich sehr auf Gäste und da erlebt man wirklich diese andere herzliche, offene Art, was man vielleicht manchmal so hier in Europa nicht so authentisch erlebt.
So, damit wäre Arthur Abraham abgelöst als bester Werbebotschafter für
Armenien. Ja, aber Arthur hat das auch immer so gesagt, wenn man ihn dann gefragt hat, nach dem Kampf, was machst du dann? Ja, Essen. Okay, aber was isst du dann? Ja, armenisch. Also, im Sinne von, hat der Papst einen komischen Hut auf? Also, das ist so eine selbstverständliche Frage, so wie was soll ich denn sonst essen? Ne? Also, außer Armenisch. Du hast aber vorhin, Sarah, als ich das mit Georgien gesagt habe, hast du so leicht skeptisch mit dem Kopf geschüttelt. Du würdest aber, glaube ich, nicht bestreiten, dass die Georgier, die ja als Heimatland des Weins beispielsweise gelten, dass die wissen, was sie tun, wenn sie in die Küche gehen. Also die sind, das ist, du kannst schon beim Georgier essen gehen, ohne sagen zu müssen, oh, das ist ja fürchterlich, was habt ihr denn da gemacht?
Nein, natürlich nicht. Also wir sind in allerlei Hinsichten sehr ähnliche Völker, muss man zugeben. Aber die Küche unterscheidet sich. Das ist interessant. Oft kenne ich in Berlin Leute, die sehr viel georgisch essen waren, weil in Berlin gibt es, ich muss sagen, mehrere georgische Restaurants. Es gibt nicht so viele armenische Restaurants. Aber zum Beispiel, was für mich und nicht für mich, was wirklich die Küche unterscheidet, georgische Küche hat unheimlich viele Gewürze. Die kochen sehr viel mit Gewürzen. Was armenische Küche angeht, wir nehmen sehr viele Kräuter. Und wir lieben diesen Urgeschmack vom Produkt noch immer noch zu merken. In der georgischen Küche, da ist so viel Knoblauch und Gewürze und dann, es ist so eine Explosion im Mund. Aber manchmal weiß ich nicht, was esse ich eigentlich? Und das ist was für mich so, ich würde sagen, was wirklich unterscheidet. Ah, und was Wein angeht, muss ich auch so hier Werbung machen für armenischen Wein. Die geben sich sehr viel Mühe, auch hier in Europa Fuß zu fassen. Und man kann auch hier in Berlin armenischen Wein zu kaufen. Es ist so, dass Georgien ein bisschen mehr berühmt ist hier, was Wein angeht. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht hier etwas Falsches sagen, aber ich vermute, von der Sowjetzeit kommt das, dass Georgier waren für Wein zuständig, Armenier haben ein bisschen Cognac, diesen Weinbrand quasi für sich gehabt. Aber beide Regionen liegen wunderbar und beide Regionen können sehr guten Wein machen. Andere Weinsorten, sehr charakteristischer Wein ist das. Und auf jeden Fall, es lohnt sich, beide Länder zu besuchen, kann man eine tolle Reise machen. Armenien-Georgien-Reise.
Sarah, was du gerade zum Thema Würzen sagtest, dass ihr in Armenien mit Kräutern eigentlich auskommt und gar nicht so viele Gewürze benutzt. Jörg, erinnerst du dich, dass die Aurélie Bastien das gleiche über die französische Küche gesagt hatte? Hatte sie nicht sogar eine ukrainische Flüchtlingsfamilie, bei der sie sich so gewundert hatte, dass die hier ein Gewürz und da ein Gewürz und noch ein Gewürz brauchten und in der französischen Küche eigentlich wird nur mit Kräutern und Salz und Pfeffer
Und
vielleicht
Butter.
gewürzt und mit Senf halt. Und mit Butter, so.
Ja, genau. Ich kenne sogar die Folge. Die hat, glaube ich, diese Chateaubriand irgendwas, so ein Rezept gehabt. Aber in der Tat, 300 Kräuter sagt man, dass man schon, was weiß ich, ja, immer bekannt hat. Und heute kennt man 200 Kräuter in Armenien. Also, das ist schon eine ganze Menge, muss man sagen, ja.
Wenn du dir dann Kräuterbeet anlegst, dann musst du erstmal den Westflügel praktisch platt machen.
Aber Sarah, ist das dann so, dass ihr die Kräuter, so wie Katharina gerade sagt, dass ihr die in so einem Gärtchen bei euch habt, oder sind das getrocknete Kräuter, die halt dann ganz normal in der Gewürzschublade sind?
Also im Sommer und im Frühling natürlich kauft man, es gibt so Buntkräuter, das ist so ein Standard. Es gibt sogar Menschen, die nur diese Kräuter verkaufen. Und da ist diese fantastische Basilikum, was man hier, das ist so rote Basilikum, Rehan nennt sich das, was man hier, ich würde sagen, ist nicht so viel, vielleicht Thai-Basilikum nehme ich manchmal, wenn ich möchte, in diese Richtung haben. Und so ein Standardbund von unterschiedlichen Kräutern. Und im Winter findet man diese gleiche Bund quasi in getrockneter Form dann. Dann nimmt man das mal so mit den Händen so quasi verkleinert man dann. Es klebt dieser Gewürzgeruch so angenehm in den Händen. Das ist Standard. Thymian mögen wir auch sehr, weil es gibt fantastischen Bergthymian und man kann auch Thymian-Tee machen. Das ist einfach, nimmt man so ein paar Thymianzweige, frisches Wasser, warmes Wasser, gekochtes Wasser am Abend, nachdem es ist ganz angenehm. Und ja, ich würde sagen, meine ganze Kindheit, wenn ich an meine Kindheit denke, dann bin ich in diese Wolke von angenehmen Kräutergerüchen. Das ist absolut für also Assoziation mit meiner Kindheit.
Ich erinnere mich an diverse Besuche auf der griechischen Insel Kreta, wo es auch Thymian-Tee immer gab. Und da habe ich, wenn ich über die Hügellandschaft so gefahren bin und da wuchs überall auch dieser wilde Thymian, und da habe ich mir immer gewünscht, boah, ich wünschte, ich könnte diesen Geruch einpacken und mit nach Hause nehmen, weil das dieser Geruch alleine wirklich die Seele so berührt hat, weil der so, ah, toll. Deswegen Thymian-Tee, wunderbar.
Ja.
Aber ist es nicht im Winter schrecklich kalt in Armenien, wenn das sowieso schon so hoch liegt?
Also Armenien liegt so, dass wir haben quasi 4 Jahreszeiten. Stark kontinental nennt man das Klima. Und wir haben 4 Jahreszeiten. Wir haben wirklich 3 Monate Winter, dann wunderbaren Frühling, dann sehr heißen Sommer. Teilweise bis 40, so 45 würde ich auch sagen. Aber es ist in dieser Hitze, was man im Sommer erlebt, es unterscheidet sich von der Hitze, was man hier in Berlin oder in Deutschland, es ist sehr trocken. Also hier ist es so, dass man irgendwie schon bei 27 Grad in Berlin, ich kann manchmal nicht mehr von der Feuchtigkeit. Aber da ist sehr trocken. Aber es heißt nicht, dass es nicht heiß ist. Es ist immer noch sehr heiß. Und dann haben wir auch sehr schön milden Herbst. Und man sagt eigentlich, dass diese 4 Jahreszeiten machen auch diese Region so einzigartig, was Kulinarik angeht. Ja, da wachsen unterschiedliche Gemüse, wachsen eben Kräuter, die Tiere, alles. Es ist eine sehr gute Klima auch für Weinherstellung. Es ist eigentlich so eine gute Klima, um kulinarisch die Welt zu begeistern, sage ich mal.
Du hast deine Kindheit ja in Jerewan verbracht. Wie kulinarisch bist du da aufgewachsen? Was gab's denn da bei euch zu Hause? Und wer hat gekocht und was?
Ja, ich komme aus Jerewan, ich komme aus Armenien, aber ich muss dazu sagen, dass circa 7 Millionen Armenier leben außerhalb von Armenien. Armenier leben wahrscheinlich so 3 Millionen Armenier. Und man muss verstehen, dass was Kulinarik, das armenische Küche angeht, die ist wirklich sehr vielfältig. Und man nimmt auch sehr viel von den Ländern, in denen man lebt. Ja, die Armenier aus Libanon haben ganz andere Küchen, Geschichten aus der Iran. Und ich komme eben aus Armenien, aus Jerewan. Und meine Großmutter, ich kenne die Küche von meiner Großmutter. Sie, ich würde sagen, die ist auch so, hat schon mit 6 Jahren in Jerewan gelebt. Und das ist für mich wirklich eine sehr prägende Person war, weil sie hat gut gekocht, natürlich. Und ich weiß, wir haben diese wunderbare rote Bohnensuppe, die sie gekocht hat. Und das war so ein Fest. Also wenn sie das zubereitet hat, dann haben wir immer ein paar Verwandten noch dazu eingeladen. Und mein Großvater hat Wein hergestellt. Und das war so dieses Zelebrieren, Zusammensein und was Gutes nie alleine essen und teilen. Ja, das ist wirklich wunderbar. Und das ist eigentlich die Küche, die ich von ihr und von meinen Tanten und natürlich von meiner Mutter kenne. Also diese Frauen, die kochen können, aber auch man sagt, wahrscheinlich haben die Armenier und Georgier bis jetzt überlebt, weil die so gut kochen und die dem aus dem Feinden quasi einen Freund machen, ja, indem sie denen das essen. Und das ist, was ich damit lebe, sage ich, es ist in meinem Herzen und das ist ein Teil von mir, versuche jetzt meinen Kindern weiterzugeben.
Ich bin gespannt, ob du dir mit Jörg einen Freund machst mit dem Gericht, was du uns nachher vorstellst. Ich freue mich schon ein kleines bisschen, weil der Jörg hat noch keine Ahnung, was du uns gleich vorstellst. Weil ich wüsste 3 Argumente, warum Jörg gegen dieses Gericht ist. Aber dazu kommen wir später.
Sarah, was mir noch nicht ganz klar ist. Also ich weiß, dass es armenische Sprache gibt, wenn ich das richtig weiß. Also das heißt, Armenier, dadurch, dass das da so liegt, wie Katharina vorhin schon gesagt hat, zwischen diesen einzelnen Ländern, die Türkei ist da, dann ist da der Iran in der Nähe. Da gibt es ja die sprechen ja alle komplett unterschiedliche Sprachen. Welche Sprachen sprichst du denn eigentlich schon von Kind an, also schon als Jugendliche womöglich?
Also Armenisch ist meine Muttersprache und das war immer Staatssprache, armenische Sprache. Die gehört zu indoeuropäischen Sprachenfamilien. Georgische Sprache ist wiederum eine ganz andere Sprache. Leider, wir verstehen uns nicht. Die türkische Sprache ist wieder anders. Persische Sprache, da in der Tat, also sind sehr viele Wurzeln in der armenischen Sprache, auch von der persischen Sprache, aber trotzdem, ich spreche auch kein Persisch, ja.
Aber verstehst du Iraner, wenn die sprechen, also Farsi, verstehst du das?
Nein, das ist eine Sprache, die muss man lernen, also so verstehen wahrscheinlich geht nicht. Ich persönlich spreche Armenisch, ich spreche Russisch, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch und ich spreche ein bisschen Französisch, weil ich ja ein Jahr in Frankreich gelebt habe und wollte unbedingt diese Sprache auch lernen.
Und sag mal, und Russisch kannst du da mit allen anderen Leuten sprechen, die da irgendwo im Kaukasus noch sind? Das ist dann das Einfachste wahrscheinlich, oder? Weil die alle Leute da Russisch können, die ehemalige Sowjetrepubliken sind.
Richtig, ich bin ja in Armenien zur Schule gegangen und in der Schule und auch später in der Uni habe ich russische Sprache gelernt. Deswegen kann ich auch Russisch sprechen, was eigentlich, das war ja das Ziel, in der Sowjetzeit könnten quasi alle diese Nationen miteinander kommunizieren durch Russisch. Ja, von, ich kann jetzt, treffe Leute hier aus Kasachstan oder aus Tadschikistan. Oh, und wir sprechen Russisch, ja, plötzlich geht das, ja, wir kommunizieren und ich würde sagen, dass es genau vielleicht ein Vorteil ist in der Hinsicht, dass man gleich auf einer gemeinsamen Sprache sprechen kann.
Also wenn ich jetzt sage, Mini Savuti Katharina, Kaktibia kannst
Mia
du.
Savunaras,
Ah,
Drasui,
Kakela.
Katarina.
So, jetzt kann ich noch bis 10 zählen und dann reicht's auch.
Zumal wie wir Rapper sagen, Russisch ja im Moment eine Bad Reputation hat, weil es für das steht, worüber wir in diesem Koch-Podcast genau nicht sprechen wollen.
Absolut.
Ich finde das, weil du hast jetzt immer gesagt, Sarah, dass deine Großmutter hat gekocht, die Großmutter hat gekocht, dann ist das weitergegeben worden, du bist die Enkeltochter. Spielen die Männer bei dem Kochen eine Rolle? Weil ich muss sagen, so sehr ich Arthur Abraham mag, mir ist selten jemand begegnet, der ein altertümlicheres Geschlechterbild gehabt hätte als, es kann jetzt daran liegen, wobei ich habe selbst Boxsport betrieben, man muss nicht unbedingt boxen, um Macho zu sein. wir haben in so einem im Kreis gekocht, also Arthur war als erster dran, dann war ich, glaube ich, dran. Und da hat er mir angeboten, also wenn ich keine Lust hätte, was er sehr gut verstehen könnte, selbst zu kochen, könnte er seine Freundin schicken. Also die würde dann bei mir kochen, wo ich sagte, ja, nee, klar, sicher, Arthur. Das ist in Armenien kochen, was zwangsläufig weiblich ist?
Nein, das eindeutig nein. Also es gibt sogar Gerichte, nämlich die nur Männer zubereiten. Und zwar, das ist diese, was man hier so Schaschlik-Spieß nennt. Also es sind so Fleisch am Spieß. Es hört sich so primitiv an, aber ich habe so recherchiert, woher kommt eigentlich diese Tradition? Und diese Tradition geht zurück, wirklich bis zu Armenien. Früher hatten Armenier zwei Erdofen, das nennt sich Tonia. Ein Erdofen war für, um Brot zu backen, diese berühmte Broklavasch. Und das zweite, um Fleisch zu machen. Und nämlich, das hat man in dieser Region erst erfunden, dass man das Fleisch einigermaßen zerkleinert und am Holz Spieß so schichtet und hängt in diesem Ofen rein und deckt man so quasi wird es so mit diesem Rauch und so wird es zubereitet, wird fantastisch, sehr saftig, sehr sanft. Und dieses Gericht wird bis heute in Armenien zubereitet, nämlich von den Männern. Und das ist ganz interessant. Das ist ein Ritual, kann ich sagen. Ja, die gehen einkaufen, die wissen, was für ein Fleisch man kauft. Und dann diese marinieren vorher und dann treffen die sich, Feuer machen und dann dieses in den Ofen hängen und warten. Zwischendurch ein bisschen trinken, gehört auch gut. Ja, also ich möchte sagen, wir müssen ein bisschen diese Arthur Abraham Klischee hier brechen und ich lade euch herzlich nach Armenien. Da können wir alle alles ausprobieren.
Aber
Wirklich, ja.
das scheint eine universal männliche Sache zu sein, dass man gerne betrunken an irgendeiner Feuerstelle steht, sei es ein Gasgrill, sei es ein Erdofen. Zumal das ist interessant, dass du das sagst, Sarah, weil ich habe auf Madeira, das ist ja nun wirklich weit weg und liegt mitten im Atlantik von Armenien, aber auch da hat man die Tradition, Fleisch aufzuspießen. Ich versuche gerade mich zu erinnern, was für eine Art von Zweig das ist. Das ist ein besonderer Zweig eines Baums und das wird alles aufgespießt. Man kriegt das auch da überall in Restaurants. Das ist sieht sehr archaisch aus, weil das ist ungefähr, also der Fleischspieß ist dann so fast so groß wie mein Oberkörper, weil der Zweig so ausführlich ist. Das ist sehr interessant, dass Leute das machen. Das heißt aber auch, weil ich kenne Šašlík auch von zu Hause, dann habe ich gelernt, aha, als ich mal in St. Petersburg war, oh, hier machen sie das überall. Du kennst das aber nicht, Sarah, dass das auch in einer Soße kommen kann, also dass es in einer Soße liegt, die Fleischspieße, dass die in der Soße gegart werden. Das ist kein armenisches Rezept.
Nein, das ist kein armenisches Rezept. Oft kennt man das Šašlík hier, wird so in Restaurants als Šašlík, aber ich möchte das armenische Wort dazu sagen. Das heißt Chorovat und Chorovel. Chorovel heißt sozusagen grillen, ja, so in der Hinsicht, so mit Feuer, Holz bearbeiten, sage ich mal. Und das ist was Interessantes, wenn man so recherchiert, woher Namen von Gerichten kommen, oft von der Zubereitungsweise. Und dieses Gericht hat auch die gleiche Chorovel und Chorovat. Es ist später hier dann durch Šašlík bekannt geworden ist, aber oft auch unterschiedliche Speisen, wenn man so analysiert, ganz oft kommen die Namen von der Zubereitungsweise. Zum Beispiel, es gibt auch so eine ganz berühmte so Suppebrühe, heißt Hasch, auch sehr typisch für diese Region. Das isst man in Wintermonaten, als es sehr, sehr kalt wird, mit Knoblauch. Und das kommt auch vom Haschel, heißt lang gekochen. Es ist ganz viele Sachen. Deswegen wollte ich das auch nicht Šašlík ausprobieren, sondern wenn ihr mal, wir müssen richtig ein Chorovat ausprobieren. Das ist ein ganz anderes Universum. Nicht der langweilige Grill-Šašlík.
Ich muss zu deinem Kochbuch mal eine Frage stellen, die wieder in diese Richtung mit den kalten Wintern führt. Dein Kochbuch heißt ja Armenien, die essbare Lust. Und dann habe ich überlegt, aha, die Armenier, da ist es viel zu oft, viel zu kalt, um Sex zu haben. Deswegen denken sich die Armenier, das bisschen Sex, was wir haben, können wir auch essen. Ist das so? Also habe ich da ethnologisch schon was über Armenien gelernt?
Na gut, also vielleicht trinken die auch ein bisschen Cognac und dann ist nicht mehr so kalt. Nein, aber wirklich, es ist ein richtig großes Thema. Man sagt zum Beispiel in Armenien, wenn wir jetzt uns zufällig getroffen hätten, hätte ich nicht gesagt, komm mit mir essen, sondern ich würde sagen, komm, lass uns Brot essen. Brot ist auch so ein Äquivalent für das Brot essen. Und das wahrscheinlich auch so christlich, vermutlich, geht zurück auf diese christliche Tradition. Aber dieses Essen, also man trifft sich ein paar Minuten und dann sagt, komm, wir gehen zusammen essen. Also man empfindet in diesem gemeinsamen Essen, gemeinsamen Mitteilen so eine Freude. Und das ist wahrscheinlich später, ich hoffe, dass ich später auch aus der Freude auch ein bisschen Sex mache.
Wie nah muss man sich denn in Armenien überhaupt sein, dass man andere Leute zu sich nach Hause zum Essen einlädt? Ja. Weil in Deutschland ist man ja schon deutlich distanzierter, dann braucht es ein bisschen, bis man die Leute irgendwann mal, also man muss sich eine Zeit lang kennen. Wie
und dann sitzt man da bei der Gyrosuppe, ehe man sich versieht. Sarah, du wolltest sagen.
Also ich würde sagen, das geht definitiv schneller als hier in Deutschland. Auch zum Beispiel, ich garantiere, wenn jetzt Jörg und Katharina, ihr zwei, alleine eine Reise machen würdet, ohne armenischen Begleiter, und dann seid ihr in einem Ort, in einem Dorf und dann sieht jemand, ein Einwohner, ja, Leute, würde sofort sagen, komm, ich habe gerade frisch gebacken Lavash, ich habe ein paar Trauben von meinem Garten, ein Stück Käse, da braucht man nicht jahrelange so Vertrauensbasis und Freundschaft, um sich zu öffnen. Das geht definitiv schnell. Ich würde sagen, da ist diese, ja, die sind einfach temperamentvoller, offener und brauchen nicht so lange.
Ja, guck mal bitte in deinen Kalender, wir müssen zusehen, wann der nächste Flieger nach Jerewan geht.
Ja, das klingt, ich finde,
ganz schnell Dienstreise.
Ich habe von Jerewan auch nur so märchenhafte Vorstellungen, also dass das so eine Stadt ist, wo die so verzaubert ist und mit kleinen Palästen und sternklare Nächte, sowas stelle ich mir dazu alles vor. Es könnte sein, Sarah, dass da womöglich das ein oder andere sowjetische Gebäude auch noch ist in Jerewan, also dass es nicht nur so eine Zauberstadt ist, wie wo man Maharaja in Indien gewohnt haben. So ist es wahrscheinlich dann doch nicht, nehme ich mal an.
Nein, also Jerewan, wir sagen für uns ganz stolz, dass Jerewan wäre sogar älter als Rom. Es ist wirklich eine alte Stadt. Man hat diese Tafel, aber es ist kein Vergleich zu Rom. Allerdings Armenien liegt in so einem Gebiet, wo ganz oft Erdbeben passieren. Also da ist schon viel auch immer wieder wird zerstört. Aber Jerewan, wie sieht Jerewan aus? Ich würde sagen, Jerewan, diese sowjetische Architektur ist gar nicht mal so negativ zu betrachten. Es gibt diesen wunderbaren Platz der Republik. Es ist ein Komplex. Es ist, wir haben einen berühmten Architekten, Alexander Tamanian, der hat diese Stadt konzipiert und wirklich, es ist eine sehr interessante Stadt, was eben auch teilweise sowjetische Architektur geht, aber nicht im negativen Sinne. Aber Paläste und Maharaja-Schick ist eher weniger zu finden. Schöne Kirchen, so, das ist so ein Teil. Also diese alten Kirchen, alten Kapellchen. Die Architektur ist interessant. Also die lohnt sich mal. Lohnt sich mal wirklich selbst zu sehen.
Sarah, wir können jetzt den unmittelbaren Test machen. Ist das was für uns, indem du uns gewissermaßen das kulinarische Ticket ausstellst nach Armenien, weil du uns verrätst, was ist dein Rezept, was sollen wir nachkochen, wie sollen wir Armenien in Deutschland auf den Tisch bringen?
Ich bin ein bisschen
Katharina, wie ulkig.
Warum?
Ja.
Ich weiß drei Argumente, warum du gegen dieses Gericht argumentieren
Weil
wirst.
das ist ein Rosinenkapern-Ziegenkäse-Auflauf.
Nein,
Weil
nicht ganz.
das wär tatsächlich ein No-Go.
Also, pass mal auf. Ich erinnere mich an, ich glaube, unsere erste oder zweite gemeinsame Kochcast-Folge, lieber Jörg.
Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Ja, war es ja auch fast. Als du sagtest, weil ich die Idee hatte, zum Beispiel Kürbissuppe in einem Kürbis zu servieren, sagtest du, wie kann man nur? Dann sagtest du generell öfters Kürbis. Und dann haben wir noch das Thema Rosinen. Also das wären jetzt drei Argumente gegen das, wie ich finde, hervorragend klingende Gericht, das Sarah uns mitgebracht
Okay,
hat.
Sarah,
Erzähl.
bitteschön.
Gut, ich möchte heute wirklich ein altes Gericht vorstellen. Rapama heißt das Gericht, nämlich Kürbis gefüllt mit Rosinenreis und Aprikosenreis. Und das ist das originelle Rezept. Für die Menschen, die keine Rosine lieben, okay, keine Rosine gern essen, gibt es Varianten. Man kann die Rosine zum Beispiel mit Kornelkirschen ersetzen. Man kann die Rosine mit getrockneten Pflaumen ersetzen. Man kann die Rosine mit getrockneten
Datteln?
Pflaumen,
Gehen Datteln
Aprikosen,
auch?
Datteln. Natürlich geht das, ja. Und das ist ein altes Gericht, die hat man, das ist so ein Festgericht, die hat man während der Weihnachtszeit zubereitet. Ich habe gelesen, dass es ein altes byzantinisches Gericht sogar ist. Reis symbolisiert Menschheit, Rosinen symbolisieren die Gläubige und die Unterschiede. Und letztendlich ist es ein süßes Gericht, aber wir sind alle süß zusammen unter so einem schönen Honigwelt. Und das ist die Symbolik des Gerichts, gefällt mir. Das hat was Schönes, was Positives. Und ich habe gedacht, es ist interessant, mal jenseits von Kürbissuppe mal auch was anderes mit Kürbis vorzustellen.
Ich finde das hervorragend. Dirk, schau mal bitte auf dein Handy. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt, was die Sarah uns geschickt hat, wie der Hokkaido-Kürbis da ist, der Deckel praktisch oben aufliegt und der Kürbis gefüllt ist mit dem Reis, mit den Rosinen. Das Rezept gibt es natürlich auf hoffentlich-schmeckts.de. Und Sarah, du hast gesagt, das ist ein süßes Gericht, das wie Kuchen gegessen wird. Das heißt, es ist keine, ich lade Leute ein und das ist mein Hauptgericht, sondern das ist eigentlich ein Dessert. Sehe ich das richtig?
Eigentlich, dass ich habe, ja, es ist immer süß, wird gleich mit Dessert assoziiert. Allerdings, wenn man so einen richtig großen Kürbis nimmt und reichhaltig mit Butter und Honig macht, mit viel Reis, das ist eine Hauptmahlzeit, das ist ein Festessen. Allerdings ein süßes, aber es muss nicht gleich als Dessert verstanden werden. Das
Ein
ist
Kaiserschmarrn ist ja auch ein absolutes Festessen. Das ist ja auch
ja.
kein Nachtisch. Es kann auch eine
Ja,
Hauptspeise sein.
man kann das natürlich auch, zum Beispiel man kann so eine leichte Suppe und einen kleinen Salat vorneweg essen und das auch dann so halbe Dessert, würde ich sagen. Oder ich koche das, wenn ich das zubereite, dann essen wir das. Es darf nicht als Dessert verstanden werden.
Wobei mich nach wie vor diese Erdloch-Vorstellung nicht loslässt, dass ich da große Fleischspieße in die heiße Erde hänge, das finde ich großartig. Dann kann man hinterher auch ein bisschen süßen Kürbis, warum denn nicht? Aber vorher so ein richtiger Ömmes da von
Da wärst du dabei.
Fleischspieß, das finde ich ganz toll. Und dann Dann ist sie, dann übrigens, Sarah, das muss ich nochmal eben kurz fragen. Wenn ich jetzt den Fleischspieß raushole, dann teilt man den natürlich auf. Also wir nehmen jetzt an, einen Fleischspieß für uns drei. Wie esst ihr das dann weiter? Also wie wird das dann, du hast gesagt, es ist schon mariniert, das Fleisch, und kommt dann irgendeine besondere armenische Soße dazu? Oder wie macht ihr das dann?
Also viele machen unterschiedlich. Ich weiß, ich kenne das von uns zu Hause. Wir haben das mariniert mit viel Zwiebeln. Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Also generell Fleisch und Zwiebeln. Ja, Zwiebeln machen das Fleisch so so weich. Und dann, das ist die Marinade, die ich von zu Hause. Es gibt manchmal ein bisschen Zitrone machen, ein bisschen Öl machen, unterschiedlich. Ich kenne eher diese klassische, würde sagen, also eher so konservative Variante, quasi mit Pfeffer, Salz und viel Zwiebeln. Und dann muss man das noch lassen. Das ist der Trick dabei. Das braucht so eine Ruhe nach, quasi man massiert rein ein bisschen, ja, man muss diese Massage machen und dann muss man es aber lassen. Nach, ich würde sagen, nach 2 Stunden, dann spießt man das und es gibt auch, man muss auch gut gucken, dass die Stücke passen, nicht zu groß und nicht zu klein an einem Spieß, weil damit es gleichmäßig dann von diesem Dampf geräuchert wird. Und dann hängt man das. Und wenn es schon fertig ist, dieser Spieß, nimmt man den raus und man nimmt ein Stück Lavash, das ist dieses Fladenbrot. Und dann zieht man mit diesem Lavash runter von dem heißen Spieß und wickelt man gleich rein und dann trinkt man so einen kleinen Wodka dazu. Und dann ist die Welt völlig in Ordnung.
Das klingt tatsächlich so.
Das hat aber in meiner Vorstellung ähnelt das jetzt fast ein bisschen dem Döner am Ende.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Nein, auf gar keinen Fall. Also den Jörg stellen wir ans Erdloch und wir beide kümmern uns um den Kürbis und vielleicht schmeckt dem Jörg ja die andere Beilage, die du uns kredenzt. Jörg, da kannst du auch nochmal auf dein Handy schauen, da habe ich dir das nächste Foto geschickt. Die Sarah hat nämlich noch ein leckeres Beilagenrezept mit unserem Sorgenkind, mit der Aubergine.
Oh, interessant.
Ja, Sarah, möchtest du noch mal kurz erzählen, was das genau ist?
Ja, ich möchte auch sagen, wenn wir dieses Fleisch grillen, gleichzeitig grillen wir auch Aubergine. Aubergine am Spieß, Tomate und Paprika in dem gleichen Erdofen. Und dann nimmt man das raus und dann pellt man diese schwarze Haut von der Aubergine und von Tomate. Und das ist auch ein bisschen Butter, ein bisschen so Koriander oder Petersilie, schmeckt fantastisch. Aber hier in Deutschland ist es sehr schwer, so ein Erdbeer zu finden. Deswegen bereite ich die Aubergine ein bisschen anders. Ich mag Aubergine. Es ist keine einfache Gemüse. Es ist auch nicht einfach zuzubereiten. Es gibt hier auch diese etwas dickere Aubergine, die ich leider nicht so gerne mag. Ich mag eher so fein und ein bisschen länglich. Die sind in der Tat etwas saftiger, haben besseren Geschmack. Und ich mag die Aubergine, die kann man ganz einfach zu Hause anbraten. Ein paar Scheibchen Tomate, so Schichten, Knoblauch, Granatapfel, ein bisschen Walnüsse. Und dann hat man so eine angenehme, warme Mahlzeit, die jetzt eigentlich nicht zu kompliziert ist. Die kann man sehr unterschiedlich zubereiten, auch sehr kompliziert. Aber die Variante, die ich jetzt hier vorstellen wollte, das war in der Tat einfach anbraten und unterschiedlich mit Kräutern, Knoblauch, auch ohne, und Tomatenschichten, und kann man kalt und warm essen. Was in Deutschland auch nicht einfach ist, man muss verstehen, der Geschmack vom Produkt macht auf das Gericht. Wenn eine Tomate so saftig, sonnengereift, die ist einfach manchmal so fantastisch. Man kennt oft aus Italien Besuche, ja, da ist so, was will man noch mehr, ja. Und hier irgendwie im Supermarkt dann schwer so sehr gute Produkte zu finden, das ganze Jahr durch sowieso. Und deswegen auch mit Aubergine. Also wenn die richtig gut ist und gut zubereitet ist, schmeckt die einfach.
Das klingt toll. Super.
Jörg, das klingt ja wohl nach einem mega guten Essen, oder?
Ja, das klingt, ich gebe auch die Aubergine nicht auf, zumal wir haben das, glaube ich, hier schon besprochen, dass ich die Aubergine italienisch Parmigiana gemacht habe und auf alles aufgepasst habe, also die entwässert habe und in Paniermehl gedreht und so weiter. Also das kann was werden. Es ist genau wie Sarah sagt, diese Aubergine braucht Aufmerksamkeit. Und diese länglichen, feineren Auberginen, von denen du sprichst, Sarah, die dürfte am ehesten ein türkisches Geschäft haben, oder? Also da würde ich am ehesten vermuten, dass die da Ahnung von haben.
Orientalisch, genau. Im orientalischen Supermarkt kann man oft die kaufen. Manchmal gibt es auch so im Supermarkt, aber ich versuche die länglichen immer auszusuchen. Die gefallen mir geschmacklich eher.
Sehr gut. Ja. So, also, ich glaube, mit dem Erdofen, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber wir arbeiten daran. Ansonsten versuchen wir uns an diesem tollen gefüllten Kürbis und an den Auberginen mit Tomaten und Walnüssen. Rezepte findet ihr natürlich auf hoffentlich-schmeckts.de. Die hat uns dieser Sarah zur Verfügung gestellt. Die findet ihr aber auch in Sarahs Kochbuch, die essbare Lust Kochbuch Armenien. Und wenn ihr ganz viel Lust und Zeit habt und ins wunderschöne Berlin mal fahren wollt, die Sarah gibt da sogar Kochkurse. So.
Danke. Ja, ich gebe gerne Kochkurse. Das ist so ein kleines, feines Studio und es ist für mich immer, ich mache nicht zu viel, damit ich mich auch freue. Immer so wirklich, wir treffen uns, das ist eine wildfremde Gruppe und dann eine Stunde später hat man schon so eine Atmosphäre, was man zusammen schafft. Und dann noch eine Stunde später sitzt man alle so Family-Style, alle und man spricht, man unterhält sich, Menschen erzählen voneinander. Und das ist so ein toller Moment, finde ich, in dieser Großstadt, absolut anonym. Plötzlich sitzen so fremde Leute, genießen und haben Interesse an meinem Land. Und durch dieses Essen hoffe ich, dass die dann nach Armenien reisen und mehr von meinem Land quasi erfahren. Und das ist immer für mich auch ein besonderer Moment.
Wir schreiben das mal in die Shownotes rein, falls da jemand Interesse hat. Liebe Sarah, was heißt denn guten Appetit auf Armenisch?
Bari Ahorjak.
Ja.
Wow. Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Das war ganz toll. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über Armenien und natürlich über die Notwendigkeit, zu Hornbach, Obi oder Bauhaus zu fahren und zu fragen, Freunde, ich will einen Erdofen bauen. Wie läuft das? Sagt an. Erstmal graben. Okay, danke schön, Sarah.
Vielen Dank. Das war für mich auch ganz besonders und schön. Danke.
Hoffentlich schmeckt's.